Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Mittwoch, der 23. September, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Den ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus.
Und das sind die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Was bedeutet die MVP-Auszeichnung für Leon Dreiseitel und fürs deutsche Eishockey?
Was kann eigentlich der europaweit umworbene Serginho Dest und wäre er einer für den FC Bayern?
Und wir gratulieren einem Schnulzenbaden zum Geburtstag. Was der mit Sport zu tun hat, das hört ihr gleich.
Doch bevor wir damit loslegen, wärmen wir uns wie immer auf mit unserer Frage des Tages. Zwei Stühle, zwei Meinungen, je 40 Sekunden Zeit. Und die Frage heute lautet angesichts der großen Schwierigkeiten von Mario Götze, einem neuen Arbeitgeber zu finden. Götze, aufhören oder weiter nach einem Club suchen?
Also ich sag aufhören, den Beweis, dass er es besser kann als Messi, den muss er nicht erbringen, das hat ohnehin keiner wirklich je geglaubt und wenn doch, dann mittlerweile bestimmt jetzt nicht mehr, sonst würde sich die Clubsuche für ihn ja nicht so schwierig gestalten. Sevilla und Valencia, das sollen Stand jetzt die einzigen ernsthaften Interessenten sein, aber Götze will ja nach eigener Aussage nochmal die Champions League gewinnen, das kann er aber nur bei maximal einer Handvoll Clubs in Europa. Sevilla und Valencia gehören nicht dazu und von den Clubs, die es könnten, will ihn Stand jetzt einfach keiner. Also muss er entweder Abstriche beim Gehalt machen, dazu ist er ja bereit, oder er muss Abstriche bei seinen Ambitionen machen, oder er sollte die Konsequenzen ziehen und die Karriere beenden.
Wow, auf den Punkt deiner Argumentation, da kann ich ganz, ganz wenig dagegen setzen. Es ist in der Tat schwierig, da eine andere Meinung zu haben, aber ich versuch's mal. Ich suche jetzt mal ein paar Argumente für ein Weitermachen. Sein Alter, 28 Jahre, da könnte noch ein bisschen was gehen. Sein Ehrgeiz, du hast gesagt, er will die Champions League gewinnen, aber mit wem? Ich habe leider kein Foto für dich. Dennoch, es gibt ganz sicher Mannschaften, denen seine Dienste gut zu Gesicht stehen würden, aber er muss seine Ansprüche selbst runterschrauben. Mit dem Namen Götze würde man sich als WM-Torschütze, der entscheidende Torschütze, dann einen einkaufen, der auch ein bisschen kicken kann. Aber in welcher Liga? Da würde ja eigentlich nur noch eine unterhalb der Champions League bleiben. In den USA oder vielleicht auch in Asien. Mario Götze wäre eigentlich maximal ein PR-Coup.
Auch du, mit einer Punktlandung. Und was denkt ihr? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an folgende Nummer. 0331 298 5028. In den Shownotes findet ihr sie nochmal. Und ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur Sprachnachrichten ein und beginnt eure Sprachnachricht am besten mit den Worten Stand jetzt in eurem Namen, damit wir die Nachrichten zuordnen können.
Stand jetzt. Aktuell.
Leon Dreiseitel blickt in der NHL auf eine Megasaison zurück. In der regulären Saison war er mit 110 Punkten Topscorer der Liga. Er steht im All-Star-Team und die NHL-Kollegen, die kürten ihn zum besten Spieler der Saison. Und nun wurde er von den nordamerikanischen Journalisten auch noch zum MVP dieser regulären Saison gewählt. Als erster Deutscher überhaupt und in Nachfolge solcher Eishockey-Legenden wie Wayne Gretzky oder zum Beispiel auch Marc Messier. Was das jetzt bedeutet, welche Auswirkungen das für ihn und für die Sportart Eishockey haben könnte, für die Sportart Eishockey in Deutschland. Das lassen wir uns mal einschätzen von unserem Eishockey-Experten Sven Metzger vom Eishockey-Podcast Eiszeit FM. Sven, was macht Leon Dreiseitel denn zu einem würdigen MVP?
Er ist der punktbeste Spieler der NHL-Runde, hat in 71 Spielen 43 Tore erzielt und 67 Assists gegeben. Das ist natürlich eine Wahnsinnsbilanz. 110 Punkte in 71 Spielen, das sind mehr als 1,5 Punkte pro Spiel. Das sagt natürlich alles über seine Offensivqualitäten aus. Und da beim MVP meist der beste Stürmer gewählt wird, beziehungsweise der mit den meisten Punkten. In diesem Fall Wahl von Leon Dreiseitel. Glückwunsch kann man da nur sagen. Das ist schon eine große, große Auszeichnung.
Und er hat sich ja auch deutlich durchgesetzt. Die Stimmen der nordamerikanischen Journalisten. 1309 Punkte hat er bekommen. Seine Konkurrenten Nathan MacKinnon, der hat 1162 gekriegt. Und der Russe Artemi Panarin, der hat 889 gekriegt. Also das war eine klare Wahl dann auch.
Ja, wobei MacKinnon hätte man auch guten Gewissens wählen können. Panarin hatte ich in der Vorauswahl ehrlicherweise nicht so ganz verstanden. Aber das ist schon ein deutliches Signal. Und es ist auch das Signal, Man hat ja jahrelang gesagt, Dreisaitl profitiert ganz massiv von Connor McDavid, dem besten Spieler, den das Spiel vielleicht kennt momentan, und profitiert da ganz stark sozusagen in Anführungszeichen nur von ihm. Ich glaube, die Diskussionen haben sich erledigt mittlerweile. Also das ist sozusagen das, was ihn jetzt wirklich auf den Thron hebt. Und wenn man sich sein Spiel anschaut, wie er, was für eine Physis er hat, auch wie er auf den Schlittschuhen steht, das ist einfach beeindruckend, kann man nicht anders sagen.
Ist er da bei Edmonton dann im richtigen Verein oder muss er da vielleicht auch die Franchise dann irgendwann mal wechseln, um dann eben auch irgendwann auch mal den Stanley Cup zu gewinnen?
Er hat ja einen langjährigen Vertrag unterschrieben bei Edmonton und als er unterschrieben hatte, hieß es, Edmonton hat Dreisaitl überbezahlt. Mittlerweile muss man sagen, dass der Vertrag von Dreisaitl für die Oilers eigentlich ein Steal war und dass sie einen der Top-Spieler der Liga für erstaunlich schmales Geld bekommen haben, bei dem, was mittlerweile gezahlt wird. Jetzt kommt hinzu, dass sie eigentlich mit McDavid und Dreisaitl das Beste haben, was man haben kann, die Oilers, dass die Oilers es Jahr für Jahr aber nicht schaffen, ein vernünftiges Team außen herum zu bauen, was bestehen würde aus einer vernünftigen Verteidigung, dauerhaften guten Torhüter, mit dem man Playoff-Run starten kann. Anderes Beispiel, Pittsburgh hat das über Jahre geschafft, hinter das Center-Duo in den Reihen 1 und 2, Crosby und Malkin, was vielleicht die besten Center ihrer Zeit waren oder zwei von drei der besten Center ihrer Zeit waren, als sie auf dem Höhepunkt standen. Ja, darum ein Team zu bauen, was im Capspace bleibt und womit man um den Stanley Cup mitspielen kann. Diese Voraussetzung hätte Edmonton eigentlich. Dass sie dieses Jahr wieder in den Pre-Playoffs ausgeschieden sind gegen ein relativ schwach besetztes Team, spricht eigentlich Bände. Also ich glaube, wenn er den Stanley Cup gewinnen will, dann nicht mehr den Oilers.
Jetzt ist er der erste Deutsche, der all diese Ehrungen auf einmal in einer Saison eingesackt hat. Wir haben es gesagt, DEB-Präsident Franz Reindl hat gesagt, das ist ein außergewöhnlicher Tag für das deutsche Eishockey. Haben denn diese Auszeichnungen jetzt auch tatsächlich Auswirkungen auf das deutsche Eishockey, also auf die Wahrnehmung des Sports in Deutschland? Kann die Sportart, kann auch die DEL nachhaltig davon profitieren? Vielleicht mehr als von der Olympiasilbermedaille vor 2 Jahren? Da war die Wirkung ja ganz schnell wieder verpufft.
Es ist ein außergewöhnlicher Tag fürs deutsche Eishockey, wenn in der besten Liga der Welt ein deutscher Spieler zum MVP gewählt wird. Kann man nur vergleichen mit Nowitzki, als er MVP in der NBA wurde. Wobei Nowitzki in dem Jahr, wo er MVP in der NBA wurde, ja auch in der ersten Runde dann direkt ausschied mit den Mavericks und der Titel später kam. Es wird keine Auswirkungen haben aufs deutsche Eishockey. Das deutsche Eishockey hat gerade ganz, ganz andere Probleme. Die DEL hat gestern einen Aufruf gestartet, dass sie den Saisonstart aktuell stark gefährdet sieht, wenn es bei der 20%-Regelung bleibt. Ich glaube, die deutsche Öffentlichkeit wird ganz stark darauf schauen, ob die Liga überhaupt starten wird und wie sie starten wird. Und das Thema Leon Dreisaitl, MVP, wird relativ schnell vorbei sein, wobei der Wert der Auszeichnung natürlich steht. Man muss, und was man noch dazu sagen muss, Leon Dreisaitl ist keiner, der großartig Bock hat, mit den Medien zu reden und da viel von sich reinzugeben. Also das ist auch keiner, der, wie soll ich sagen, der das gern dann mit Persönlichkeit nochmal auffüllt und das dann der Sportart einen Schub zu geben, sondern der lässt eher sein Spiel für sich sprechen und auf alles andere ist eher nicht seins.
Also kein Zugpferd, das jetzt auf Werbetour geht und die Trommel für den Sport, für die Nachwuchs letztlich rührt.
Also er nimmt Medientermine wahr mit Sicherheit, er geht auch gerne aufs Eis und so, aber er ist keiner, der da, wie soll ich sagen, dem das jetzt in die Natur gegeben wurde, da dass ihm die Herzen einfach zufliegen, wenn er Medienauftritte hat.
Sven, vielen Dank.
Gerne.
Stand jetzt aktuell.
Die Bayern wollen ihn. Für Hansi Flick soll er die Wunschlösung für den Posten des Rechtsverteidigers sein. Aber auch bei anderen Topclubs in Europa weckt Sergiño Dest von Ajax Amsterdam aktuell Begehrlichkeiten. Der FC Barcelona buhlt zum Beispiel dem Vernehmen nach sehr um seine Dienste.
Aber wer ist eigentlich dieser Sergiño Dest? Ganz Europa, die Topvereine, die reißen sich quasi um ihn. Aber was zeichnet ihn aus? Malte, du hast dich mal ein bisschen genauer mit ihm beschäftigt.
Ja, ist ein 19-jähriger, beidfüßiger Außenverteidiger, spielt bei Ajax Amsterdam und kann links wie rechts, also mit beiden Füßen, aber auch auf beiden Seiten spielen. Rechts ist eher so seine Lieblingsposition. In dieser Saison hat er bei Ajax aber 2-mal links gespielt, ist eingewechselt worden. Er ist eben auch noch kein Stammspieler bei Ajax, hat auch erst im Juli letzten Jahres, für einen 19-Jährigen nicht verwunderlich, sein Debüt gefeiert. Also der fängt langsam an, groß zu werden. Von daher ist er auch noch nicht so teuer. Und er ist in den Niederlanden geboren, aber er hat einen US-Pass und hat sich entschieden, ich spiele für die Nationalmannschaft der USA. Ungewöhnliche Entscheidung, aber er hat sie getroffen.
Außenverteidiger müssen im modernen Fußball ja mittlerweile deutlich mehr können, als nur defensiv zu arbeiten. Das ist ja eine ziemlich komplexe Position, vor allem laufintensiv. Der permanente Wechsel zwischen Abwehr und dann auch wieder im Angriff stellt ja ziemlich hohe Anforderungen, zum Beispiel auch an die Kondition, an die Grundschnelligkeit eines jeden Spielers. Wie ist es da bei Serginho Dest bestellt?
Ja, der ist verdammt schnell. Der ist ähnlich schnell wie vielleicht Alphonso Davies. Müsste die beiden mal gegeneinander laufen sehen. Aber mit den beiden links und rechts, da hätte Bayern schon unheimlich viel Geschwindigkeit natürlich dann auf den Platz. Und dieser Dest ist mit seinen 19 Jahren schon einer, der ein gutes Auge auch für Spielsituationen hat. Und das macht ihn gerade eben fürs schnelle Umschalten von Abwehr auf Angriff in Kombination mit seiner Schnelligkeit so wertvoll.
Ja, jetzt hast du schon ein paar Argumente gebracht. Aber wo liegen denn so generell seine Stärken?
Eigentlich eher in der Offensive, also ist ja ein Kind der Ajax-Schule, von daher hat er den Total Football natürlich aufgesaugt, ist sehr ball- und sehr passsicher und kann sowohl kurz als auch lang passen und das macht ihn natürlich dann auch zum gefährlichen Vorlagengeber, hat in der Ehrendivisie, stand jetzt in seinen 20 Einsätzen seit Juli letzten Jahres 5 Tore immerhin seiner Mannschaft schon mal vorbereitet und er kann unheimlich stark dribbeln, also einer, der dann an dem Flügel hoch sich arbeitet und da dann nach vorne geht und dann seine Mitspieler vielleicht bedient. Einziges Problem, er hat bei Flanken noch so ein bisschen Verbesserungsbedarf. Die fliegen noch nicht wirklich konstant zum Mitspieler.
Aber ich vermute mal, der FC Bayern macht Spieler ja durchaus auch besser und da würde auch dieser junge Mann sicherlich die eine oder andere Flanke noch lernen können. Aber er ist Außenverteidiger. Wie sieht's denn um seine defensiven Qualitäten aus?
Ja, die hat er ohne Zweifel auf jeden Fall, aber im Vergleich zu den Offensivqualitäten, da stehen die noch ein bisschen zurück. Seine Kritiker bemängeln auch, dass er manchmal noch etwas naiv zu Werke geht. Aber mein Gott, der Junge ist 19, das ist seiner Jugend dann natürlich auch geschuldet. So richtig Erfahrung hat er nicht, die muss er erst noch aufbauen. Aber was man sagen muss, defensiv sicher im Tackling. Er gewinnt das Gros seiner Bodenduelle und ist eigentlich bisher ausgesprochen fair dabei immer zu Werke gegangen. So richtig vom Platz geflogen ist er auch noch nicht und bei Kopfballduellen, da muss er vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Er ist auch nicht so groß, 1,75, nur nicht der Größte. Muss für einen Außenverteidiger aber ja nicht unbedingt ein Nachteil sein. Man denke da nur an Philipp Lahm oder auch Joshua Kimmich. Die gelten ja doch als Trendsetter auf dieser Position. Und die Größten sind sie nicht, zumindest nicht körperlich. Spielerisch dann schon. Und da wäre natürlich dieser junge Mann, dieser Dest, vielleicht ein ganz guter Erbe.
Also fassen wir zusammen, eine durchaus interessante Personalie. Gibt's Tendenzen? Hast du da irgendwie was gehört? Meinst du, die Bayern schaffen das oder müssen sie ihn doch an irgendeinen anderen europäischen Spitzenclub dann ziehen lassen?
Dest und der FC Bayern sollen laut Sportbild angeblich einig sein. 4-Jahres-Vertrag plus Option auf ein weiteres Jahr steht da im Raum, aber die Ablöse, die muss zwischen Bayern und Ajax noch final ausgehandelt werden. Bayern soll angeblich 10 Millionen plus Boni bieten, aber Barca soll 20 Millionen plus 5 Millionen Euro Bonus bieten. Das ist eine Forderung, die Barca offenbar laut Telegraph, also der niederländischen Zeitung, erfüllen würde. Warten wir es mal ab. Das ist der Stand jetzt.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des heutigen Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das erzählen wir euch in unserer Rubrik Stand jetzt der Dreierkette.
Top und Flop.
Große Ehre für Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger. Der Vorstandschef des VfB Stuttgart gehört zu den 15 Bürgerinnen und Bürgern, die zum Tag der Deutschen Einheit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet werden. Hitzlsperger habe sich bereits während seiner aktiven Laufbahn für Toleranz sowie für soziale, bildungspolitische Projekte engagiert. Durch sein öffentliches Coming-out 2014 als erster ehemaliger Fußballnationalspieler in Deutschland hat er das Thema Homosexualität im Fußball und im Sport insgesamt enttabuisiert und zu einer breiten und sachlichen Debatte über Diskriminierung im Sport beigetragen. Top Typ, Top Engagement und daher Top Entscheidung des Bundespräsidenten.
Und damit kommen wir zum Flop. Gerade erst wurde die Tour de France ja beendet, war sportlich eigentlich durchaus als top zu bezeichnen. Scheint aber jetzt doch zum Flop zu werden, denn sie steht mal wieder unter Dopingverdacht, die Tour, und die Anzeichen verdichten sich, dass es nicht nur ein Verdacht ist, den die Staatsanwaltschaft Marseille da hegt. Bei einer Razzia während der Tour wurden nämlich beim Nairo Quintana Rennstall Akea Samsic Gesundheitsprodukte und Medikamente gefunden, sowie Hinweise auf eine Methode, die man als Doping bezeichnen könnte. So drückt sich die Staatsanwaltschaft etwas kryptisch aus. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt auch aufgrund dieser Erkenntnisse gegen einen kleinen Teil des Teams wegen der Verschreibung einer verbotenen Substanz sowie der Hilfe bei und der Anstiftung zu der Einnahme eben dieser Substanz. Eine Diskussion, die der Radsport definitiv nicht braucht und deshalb extremst flopwürdig ist.
Geburtstagskind des Tages.
Heute gratulieren wir dem spanischen Schmusebaden Julio Iglesias ganz herzlich zum 77. Geburtstag.
Ja, und jetzt fragen sich viele unserer Hörer sicherlich und auch völlig zu Recht, ob wir komplett eine Schraube locker haben. Denn eigentlich geht's hier um Sport und nicht um, naja, fragwürdigen Musikgeschmack.
Und da haben alle, die das meinen, auch völlig recht. Aber Julio Iglesias, den verbindet ja einiges mit dem Fußball, der verbindet auch für uns quasi das Beste aus den zwei Welten Sport und Musik. Der war nämlich 4 Jahre lang Torhüter der Castilla, der Jugendmannschaft von Real Madrid. Er war ein sehr hoffnungsvolles Talent, saß auch regelmäßig auf der Bank der ersten Mannschaft als Ersatzkeeper und im nächsten Schritt wollte er Anfang der 60er eigentlich Profi werden.
Doch dann kam es anders. Auf dem Rückweg von den Feierlichkeiten seines 20. Geburtstages passierte es. Ein Autounfall. 12 Stunden wurde Iglesias operiert. Das Rückenmark war gequetscht, Iglesias halbseitig gelähmt. Die Fußballkarriere war damit vorbei.
18 Monate quälte er sich verbissen durch die Rehabilitation, um wenigstens wieder laufen zu können. Und in diesen 18 Monaten lernte er noch mehr. Nicht nur wieder laufen, sondern eine Krankenschwester, die hatte ihm nämlich eine Gitarre gegeben, um seine Motorik in den Fingern zu schulen. Und Julio lernte zu spielen und entdeckte dabei seine Liebe zur Musik und startete daraus letztlich seine Weltkarriere.
Ja, und zwar auf der Bühne und nicht wie ursprünglich eigentlich mal geplant auf dem Fußballplatz, aber vielleicht deutlich erfolgreicher, als er das als Torwart jemals geschafft hätte. Rund 300 Millionen Platten soll Julio Iglesias Stand jetzt weltweit verkauft haben. 390 Gold- und Platin-Auszeichnungen hat er insgesamt für seine musikalische Schöpfung jemals erhalten. Natürlich hat er auch unzählige Frauenherzen dabei gebrochen.
Und dabei soll es übrigens auch zu einigen Verkehrsunfällen gekommen sein.
Bitte? Naja, okay, nicht schlecht für einen Lebensplan B, wie ich denke. Feliz cumpleaños, Julio Iglesias.
Heute in der Sportgeschichte.
Am heutigen 23. September vor 152 Jahren, also schnell mal zurückgerechnet 1868, da sind wir jetzt, da schrieben bei der British Open der Golfer 2 Männer, Vater und Sohn, Geschichte, Golfgeschichte. Tom Morris Senior und Tom Morris Junior.
Der The Open Title wurde quasi vom Vater zu dem Sohn weitergereicht. Old Tom Morris hatte 1861, 62, 64 und 67 dieses Turnier gewonnen. Er ist bis heute der älteste Sieger des Majors mit 46 Jahren. Doch 1868 verlor er dann mit 3 Schlägen Rückstand. Ausgerechnet gegen seinen Sohn.
Ja, es war quasi die Wachablösung, der Generationswechsel im Männergolf. Der älteste Open-Sieger machte Platz für den bis heute jüngsten Sieger der Turniergeschichte. Und Young Tom Morris war damals gerade mal 17 Jahre alt. Und er hatte bei dem Turnier aber auch wirklich brilliert. Einen neuen Platzrekord aufgestellt und sogar das erste verbriefte Hole-in-One der Golfgeschichte gespielt.
Tom Jr. gewann das Turnier und auch im Folgejahr und im Jahr darauf, nach seinem 3. Sieg in Folge, durfte er dann die Trophäe behalten.
Ja, das war damals ein roter Gürtel aus marokkanischem Leder, auf dessen silberner Schnalle eine Golfszene eingraviert war.
Dass Morris den aber behalten durfte, hatte schwerwiegende Folgen, denn das Turnier konnte 1871 mangels der Trophäe nicht ausgetragen werden. 1872 ging's dann nach einer Pause von einem Jahr dann weiter mit The Open und der Sieger hieß erneut Tom Morris Jr.
Ja, natürlich. Zum vierten, aber dann auch zum letzten Mal, denn nur 3 Jahre später starb Tom Morris Jr. mit nur 24 Jahren. Viele sagen an gebrochenem Herzen, denn nach den sportlichen Erfolgen hatte ihn privat das Schicksal ziemlich hart getroffen. Wenige Monate vor seinem Tod waren seine Frau und sein Kind bei der Geburt beide verstorben. Morris hatte diesen Verlust nie verwinden können.
Stand jetzt aktuell.
Und dann gucken wir nochmal zu den Hamburg European Open im Tennis. Kollege Andreas Thies ist vor Ort in Hamburg in dieser Woche. Andreas, bestes Wetter, Zuschauer sind auch da, alles wie immer.
Ja, eigentlich könnte man wirklich sagen, es ist alles bestens hier. Es ist das Wetter in Hamburg, ist ja nun wirklich kaiserhaft im Moment. Und wir haben ein gutes Teilnehmerfeld in dieser Woche und die Spieler sind motiviert. Die Spieler wollen sich alle auf die French Open vorbereiten. Und das ist eine Sache, die im Moment sehr, sehr gut läuft. Wir haben bis Mittwoch noch gutes Wetter. Ab Donnerstag soll es dann schlechter werden. Zum Wochenende dann richtig schlecht. Dann so ein bisschen Hamburg-like wie im Juli, wo wir dann ja häufig schon mal schlechte Temperaturen und schlechtes Wetter hier hatten. Aber bislang ist wirklich alles gut und das Turnier war es wirklich zu gefallen.
Wie sehen denn die Sicherheitsvorkehrungen aus? Marcel Meinert hatte uns ja gestern, der Sky-Experte in Sachen Tennis, ein bisschen was davon erzählt. Wie hast du es vor Ort erlebt?
Ja, die Sicherheitsvorkehrungen sind tatsächlich sehr, sehr umfassend. Der einzige Bereich, wo du eigentlich deine Maske abnehmen kannst, wo keine Maskenpflicht herrscht, ist, wenn du am Platz bist im Center oder auf dem Center Court im Stadion, dann kannst du die Maske absetzen. Ansonsten herrscht eigentlich überall hier auf dem gesamten Gelände Maskenpflicht. Ich kann mal erklären, wie ich das heute Morgen gemacht habe, als ich hergekommen bin zur Anlage. Ich musste mir erst meine Akkreditierung abholen. Dort musste ich dann schon einen Zettel unterschreiben, wo drauf steht, dass ich in den letzten 14 Tagen in keinem Risikogebiet war, dass ich auch nicht angesteckt bin, beziehungsweise dass ich keine Infektion habe und dass ich auch keine erhöhte Temperatur habe. Dieser Zettel, den musste ich dann bei der Security abgeben und dort wurde dann auch sofort das Fieber gemessen, beziehungsweise die Temperatur gemessen. Da war dann alles in Ordnung und dann konnte ich damit zum Pressebereich. Der Pressebereich ist dann auch nur reguliert, also es dürfen nicht übermäßig viele Leute dann auch in diesen Presseraum rein. Das wurde sehr stark dann auch nachgeprüft und wie gesagt, überall Maskenpflicht, überall steht auch Desinfektionsmittel. Also man fühlt sich eigentlich relativ sicher. 2300 Karten dürfen verkauft werden hier auf dem Center Court und die Zuschauer, die hier sind, die dürfen dann auch nur zusammen sitzen, wenn sie zu einem Haushalt gehören. Alle anderen Plätze, die nicht verkauft werden, beziehungsweise wo sich auch die Zuschauer nicht hinsetzen dürfen, die sind mit Kabelbinder so abgesperrt, dass man sich gar nicht draufsetzen kann auf diese Sitze in diesem neu renovierten Stadion. Also das ist eine sehr interessante Geschichte und das Sicherheitskonzept und die Vorkehrungen hier, die sind schon sehr glaubwürdig, beziehungsweise werden auch nachhaltig gepflegt. Das ist eine Sache, die mir hier sehr gut gefallen hat.
Was sagen die Spieler zum Turnier, zu allem drumherum?
Die Spieler sind allenthalben eigentlich begeistert. Also gerade auch wegen des Wetters natürlich. Stefanos Tsitsipas hat sich bislang hier sehr wohl gefühlt. Felix Auger-Aliassime, den ich nach seinem Matchsieg gegen Lorenzo Sonego gesprochen habe, der hat auch gesagt, hier ist alles toll, dadurch, dass ja auch alles renoviert worden ist im letzten Jahr. Der Center Court ist renoviert worden, die Bereiche hinter den Kulissen sind renoviert worden, also zum Beispiel die Umkleiden, die Duschen etc. Und die Spieler sind sehr, sehr angetan. Und natürlich tut das Wetter noch einiges dazu. Die Spieler fühlen sich natürlich hier wohl bei 20, 22, 23 Grad und insgesamt scheint das bis jetzt eine sehr, sehr gelungene Sache zu sein und wir schauen mal, was es dann bringt bis zum Ende der Woche und am Sonntag gehen dann ja die French Open los und wenn ich die Selbstwerbung machen darf, nächste Woche gibt es dann auch wieder unser Chip and Chart Daily, fast Daily von den French Open in Paris, unser Tous les Jours, was wir fast täglich dann auch senden werden. Zurück zu dir, Malte.
Vielen Dank, Andreas. Und ihr habt's gehört. Chip in Charge nächste Woche von den French Open. Da seid ihr doch dabei. Da informiert ihr euch doch am besten hier bei uns bei Andreas Thies und Philipp Joubert auf Deutschlands bestem Tennis-Podcast. Natürlich hier bei meinsportpodcast.de.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Den haben wir dank der Terminvorschau des SID, des Sportinformationsdienstes, immer im Blick. Und ein paar Tipps für euch.
Tennis wird am Roten Baum in Hamburg natürlich auch heute weiter gespielt. Der Sieger von 2018 und 19, Nicolas Basiashvili, der ist schon raus. Und sein Bezwinger, Roberto Bautista Agut, der trifft im Achtelfinale nun auf den deutschen Dominik Köpfer. Der hatte Yoshihito Nishioka rausgeworfen. Und Yannick Hanfmann, der ist auch schon im Achtelfinale. Er hatte mit Gael Monfils gestern erstmals in seiner Karriere einen Top-10-Spieler geschlagen. Hut ab. Und jetzt steht der gute Hanfmann im Achtelfinale. Jan-Lennard Struff und auch Philipp Kohlschreiber haben es dahin leider nicht geschafft. Struff unterlag in 3 Sätzen gegen Karen Khachanov und Philipp Kohlschreiber, der zog gegen Fabio Fognini in ebenfalls 3 Sätzen den kürzeren.
Und es läuft die Qualifikation für die French Open, das wichtigste Sandplatzturnier. Wir haben ja gestern ausführlich darüber gesprochen. Stand jetzt findet es statt und heute um 10 ist der ehemalige Davis Cup Spieler Dustin Brown dran. Er trifft auf Lokalmatador Alexandre Müller. Daniel Altmaier spielt gegen den Japaner Moria. Jannik Maden trifft auf den Serben Milosevic. Und bei den Damen spielt Antonia Lottner in der ersten Qualifikationsrunde ebenfalls.
Und dann gibt's auch wieder das Hockey-Double-Feature aus Düsseldorf. Die deutschen Damen- und Herren-Nationalmannschaften, die spielen genau wie gestern gegen Belgien in der Pro League. Gestern gewannen die Damen mit 2:0 gegen Belgien. Die Herren dagegen, die bezogen eine 1:6 Klatsche gegen den Welteuropameister, Weltranglisten Ersten und weiterhin Tabellenführer in der Pro League. Mal sehen, wie es dann heute ausgeht.
In der Handball-Champions League muss die SG Flensburg am 2. Spieltag bei Paris Saint-Germain antreten und in der Handball-Bundesliga der Frauen steht heute der 4. Spieltag an.
Und wir sind für heute fertig. Stand jetzt, das war's von uns hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich wie jeden Werktag wieder pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genügend Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine auch gerüstet seid. Und das machen wir natürlich auch morgen wieder.
Abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Dort könnt ihr uns auch bewerten, also gerne ein paar Sterne abgeben. Stand jetzt freuen wir uns auf eure Gedanken und gerne auch Anregungen und sagt's auch gerne weiter. Klickt auf Stand jetzt und klickt natürlich auch auf meinsportpodcast.de.
Denn das lohnt sich wirklich. Hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Danke für euer Interesse heute und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.